Ich lese uns zwei Bibelworte, zunächst aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jesus wiederholt dieses Gebot im Neuen Testament in Matthäus 22, Vers 37. Ein weiteres Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Auch dabei geht es nach dem Zusammenhang um die Liebe zu Gott. Lasst uns Gott lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ja, wie können wir Gott überhaupt so lieben, wie das hier gefordert, beschrieben ist, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, also von ganzer Person, mit unserer ganzen Person, mit all unserer Kraft, mit all unserem Vermögen, heißt es bei Luther. Ja, dazu gehört auf jeden Fall, dass wir die Liebe Gottes erkennen, die er zu uns hat. Ein Journalist und Christ hat dazu geschrieben, Gott liebt zuerst und lädt uns ein, in das Liebesverhältnis einzusteigen. Gott liebt zuerst. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch im Mutterleib waren, als wir noch Sünder waren, als wir ihn noch gar nicht kannten, als wir fern von ihm waren. Gott liebt uns zuerst und lädt uns ein, in das Liebesverhältnis einzusteigen. Die Liebe Gottes, die er zu uns hat, die bedenken wir heute im Abendmahl, das wir feiern. Davon hören wir in der Predigt ganz intensiv. Und wir werden diese Liebe Gottes auch besingen in unseren Liedern. Die Liedertitel lauten zum Beispiel, bis zu uns wie ein Vater, wunderbarer Hirt, gnädiger Gott. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mitten unter uns sein willst. Wir danken dir auch für die große Liebe, die du zu uns hast und die wir heute bedenken dürfen. Wir danken dir, dass uns diese Liebe selbst reich machen will und dass sie uns befähigen will, auch unseren Nächsten zu lieben. Danke Gott, Vater im Himmel, dass du uns über die Maßen liebst. Und wir bitten auch darum, dass deine Liebe groß gemacht und erkannt wird, auch in den anderen Gottesdiensten in unserem Land, soweit sie zeitlich an diesem Sonntag noch stattfinden, aber auch in den anderen Ländern, in denen die Gottesdienste noch stattfinden werden, auf dieser ganzen Erde, in vielen tausend Gemeinden, dass deine Liebe zu den Menschen groß wird und dass sie Früchte trägt. Wir bitten dich auch für die Länder, in denen Christenverfolgung herrscht, in den Koreastaaten, in den arabischen Staaten, in manchen afrikanischen Staaten und darüber hinaus, dass du die Christen heute behütest und bewahrst und dass du ihnen einen gesegneten Sonntag schenkst. Wir danken dir. Amen. Wir wollen drei kurze Lieder gemeinsam singen. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal alle Gäste herzlich willkommen heißen. Wir wünschen Ihnen gemeinsam mit uns Gottes Segen an diesem Sonntag und auch durch diesen Gottesdienst. Dann sind heute da Jesko und Rita als Ehepaar in unserem Gottesdienst. Ja, euch wünschen wir nochmals Gottes Segen von der Gemeinde aus. Dann grüßen wir alle, die Geburtstag hatten in dieser Woche. Das waren Susanna, die befindet sich schon im Urlaub, lässt die Gemeinde selbst grüßen. Von den Teenies hatte Kimberly Geburtstag und von den Kindern Salome. Ein Wort an die Geburtstagskinder und auch für uns alle. Aus Psalm 32, der Vers 10. Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Wir hatten in der vergangenen Woche auch eine Geburt. Bernd und Pamela haben einen Sohn, Jeremy, bekommen. Der stolze Vater war heute im ersten Gottesdienst, da konnten wir ihm schon gratulieren. Dann weise ich darauf hin, dass unser Pastor ab Montag 3 Wochen Urlaub hat. Eine schöne Sache. Wir wünschen ihm, dass er sich gut erholt mit seiner Familie gemeinsam. Dann gibt es 2 Termine, etwas im Voraus, die ich aber nennen möchte. Im Foyer liegt ein Flyer für den Marsch für das Leben, der wieder in Berlin stattfindet. Eine Demonstration von hoffentlich vielen Christen für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie. Als Gemeinde empfehlen wir die Teilnahme daran. Man sollte sich möglichst bald bei Johann anmelden, damit Johann dann Planungssicherheit hat. Der Bus ist schon bestellt. Wie sonst auch kommt man da recht komfortabel hin. Wir fahren mit einem Bus von Verden los nach Berlin und kommen dann irgendwann vor Mitternacht auch zurück. Dann ein weiterer Termin, noch etwas weiter weg. Wir werden am 3. Oktober einen Taufgottesdienst haben, kurz zuvor eine Gemeindestunde. Es möchten auch Geschwister in unsere Gemeinde aufgenommen werden. Das wird eine schöne Sache werden in diesem Jahr. Aus dem ersten Gottesdienst vorhin habe ich dann eine weitere Taufmeldung bekommen. Vielleicht kann das ja auch im zweiten jetzt auch passieren. Also wer sich mit dem Gedanken trägt, sich taufen zu lassen oder Mitglied in unserer Gemeinde zu werden oder beides, der kann sich bei uns Ältesten melden. Die Kollekte, die ihr nach diesem Gottesdienst im Foyer zusammenlegen könnt, ist bestimmt für unsere 3 Missionare, die im Raum Bremen tätig sind, in Bulgarien und auch in Argentinien. Diese Kollekte sei euch sehr empfohlen. Aus Argentinien von Bruder Kohn liegt ein neuer Rundbrief vor, der ist gestern bei mir eingetroffen. Da möchte ich ein paar Dinge nennen. Dort in Argentinien, in San Juan, hatte man in den letzten 3 Monaten nur Online-Gottesdienste wegen Corona. Aber jetzt kann man sich wieder treffen. Das geschieht momentan auf einem Fußballplatz, also Gottesdienst und Jugendstunde, weil das Gemeindehaus wird neu gebaut. Es hat dort einen ernsteren Corona-Fall in der Gemeinde gegeben. Ein Mitglied hat seine Mutter verloren, einen Bruder und 2 entferntere Verwandte. Aber Bruder Kohn schreibt, ansonsten sind sie dankbar für alle Bewahrungen, die sie erlebt haben. In manchen Ländern der Dritten Welt gibt es ja auch besondere Gefahren. Eine Nachbarin von Kohnens ist vor dem Haus von Kohnen beraubt worden. Also die Mutter hatte das Auto mit 3 Kindern stehen lassen, offen, und ihre Handtasche ist geraubt worden und anderes. Aber die Kinder sind unversehrt geblieben und dafür ist sie sehr dankbar gewesen natürlich. Und Kohnens sind auch dankbar, dass sie selbst von sowas noch nicht betroffen waren. Ja, ich möchte jetzt kurz beten für Kohns und für die Missionare und für die Kollekte. Wir verneigen uns. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du dein Reich baust in aller Welt, in Bulgarien, auch hier in unserer Nähe, in Bremen, Bremerhaven, Sieke durch den Bruder Michael. Und wir danken dir auch für Kohns, die in Argentinien, in San Juan tätig sind. Wir bitten, dass du die Gemeinde weiterhin segnest und behütest und befehlen dir besonders auch den Bruder an, der seine Mutter, seinen Bruder und Verwandte verloren hat durch die Erkrankung. Und wir bitten, dass du ihm besonders nahe bist durch deinen Trost und deine Hilfe. Und wir danken dir dafür. Und wir bitten auch, dass die Kollekte den Missionaren gemeinsam mit den Opfern anderer Christen, dass sie den Missionaren zum Segen und zur Hilfe wird. Amen. Wir wollen gemeinsam vor der Predigt zwei Lieder singen. Petra wird da noch was zu sagen und wir stehen dann zum Singen auf.
Ja, wir starten mit dem vertonten Gebet. Herr, ich komme zu dir. Ein Lied, was ich auch für mich persönlich entdeckt habe in der stillen Zeit oder vor der stillen Zeit, weil es mir manchmal schwer fällt, meine Gedanken so nicht abschweifen zu lassen, sondern wirklich zusammen auf Gott zu konzentrieren. Ich habe oft morgens, ich weiß nicht, dann wird es heiß, dann weiß ich, ach, lieber noch vorher eine Runde mit dem Hund gehen, weil nachher läuft er nicht mehr so, dann wird es so anstrengend in der Hitze. Nochmal alle Zimmer lüften und auf dem Weg in die Küche komme ich an im Esszimmer vorbei, da hängen überall Wäsche über den Stühlen von den Kindern und ich denke, ah, die kannst auch nochmal schnell einsammeln, schnell in die Maschine schmeißen. Und so kommt eins zum anderen und die stille Zeit rutscht immer weiter nach hinten. Und ja, und wenn ich mich dann hinsetze, denke ich, ja, was kochst du denn heute Mittag? Möglichst was allen schmeckt, damit keiner meckert. Und ah, ich komme manchmal nicht so richtig zur Ruhe und dann ist es gut, dieses Lied in Gedanken oder auch laut zu singen, um Gott zu bitten, einfach ja alles, was mich hindert, ganz bei ihm zu sein, wirklich wegzunehmen, dass ich mich konzentrieren kann, still werden kann und wirklich mit ungeteilten Herzen dann auch dabei sein kann. Und das wünsche ich uns heute Morgen auch, dass wir wirklich im Hier und Jetzt sind und die Zeit mit Gott genießen können.
Liebe Gemeinde, verstehen ist nicht gleich verstehen. Wir machen uns das mal an einem Beispiel klar. Und ich sage, E ist gleich mc². Das versteht ihr akustisch auf jeden Fall. Ja? Also Niklas hat gerade gesagt, E ist gleich mc². Bei manchen endet da das Verstehen. Weitere sagen vielleicht, ja, das hat hier, wie hieß er noch, ne, dieser Kluge da, der Einstein, ja, das hat der da irgendwie gemacht. Ein bisschen weniger wissen dann, das ist die wichtigste Gleichung der Relativitätstheorie. Man könnte vielleicht sagen, ja, E ist Energie, M Masse, C Lichtgeschwindigkeit, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Ich weiß nicht, hier sitzt hier jemand, der das durchdringt, also der versteht, was damit überhaupt gemeint ist. Also ich nicht. Da sehen wir, ja. Verstehen geht auf unterschiedlichen Ebenen. Akustisch verstehen wir es alle, durchdringen im Sinne von wir verstehen, was damit gemeint ist und können das auf alle möglichen Bereiche anwenden. Nein, das gibt's im geistlichen Bereich genauso. Da haben wir zum Beispiel diesen schon fast abgedroschenen Satz, Gott liebt dich bedingungslos. Nicht schwer zu verstehen, ja, erstmal akustisch nicht. Und wenn man dann ein bisschen tiefer geht, okay, Gott ist das Subjekt, dann kommt ein Verb, lieben, ja, kann man sich auch grob was drunter vorstellen, dich oder mich, ja, dann das Objekt, und dann wird dieses Verb nochmal qualifiziert, man nennt es Adverb, bedingungslos, also ohne irgendwelche Forderungen oder Bedingungen zu stellen. Gott liebt dich bedingungslos. Das verstehen wir schon, auf gewissen Ebenen. Die Frage ist, wie tief geht dieses Verständnis? Denn es ist natürlich was anderes, ob ich einfach diesen Satz verstehe oder auch weiß, dass es theoretisch so ist, oder ob ich in dieser Liebe Gottes lebe, dass ich jeden Tag, jede Sekunde daraus schöpfen kann, ja, dass ich diese Kraft, die dahinter steht, auch für mich in meinem Herzen wirklich erlebe, dass sie stark genug ist, vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe oder schwierige Erlebnisse aus der Vergangenheit oder in der Gegenwart wegzuspülen. Ist das so stark, dieses Verständnis? Ich denke, da ist bei allen von uns Luft nach oben. Und Jesus möchte, dass wir zu einem tiefen Verständnis von diesem Satz gelangen. Er wollte, dass seine Jünger, sprich wir, wirklich tief verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Und darum gibt er seinen Jüngern ein Zeichen. Er macht eine Zeichenhandlung, indem er oder wo er diese Liebe Gottes deutlich macht. Und das wollen wir uns heute anschauen. Den Bericht darüber finden wir im Johannesevangelium, 13. Kapitel. 13. Kapitel, die Verse 1 bis 14, das ist unter dem Stichwort Fußwaschung in die Geschichte eingegangen. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Da lesen wir Folgendes. Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, das kannst du jetzt nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus widersetzte sich: Niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte: Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid alle rein, bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Begreift ihr, was ich eben getan habe? Fragte er sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer. Und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Hast du die Liebe Gottes verstanden? Da kann man nicht einmal Ja drauf sagen und dann ist gut, ne, dass man da einen Haken hinterhängt, sondern das ist etwas, da wachsen wir unser Leben lang dran, dass wir immer wieder verstehen, dass Gott uns liebt. Es ist auch so, dass wir oft Probleme damit haben, das zu verstehen, weil es gewisse Hindernisse gibt. Und darum gibt Jesus hier dieses Zeichen. Das heißt in Vers 1, Jesus hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, also seine Jünger, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Also Jesus möchte seinen Jüngern zeigen, dass er sie bedingungslos liebt, und er greift dazu zu einem Zeichen. Er vollzieht eine Fußwaschung. Damals nichts Ungewöhnliches. Im alten Israel müsst ihr euch vorstellen, alles voller Staub, ja, so eine Wüstenlandschaft, und man ging natürlich zu Fuß. Klar, Auto, Fahrrad gab's nicht, also musste man ja zu Fuß gehen. Und wenn man dann zu einem Haus kam, wo man zu Gast war, waren die Füße dreckig. Man hatte ja so Sandalen an und dann war alles schmutzig und als erstes war natürlich Füße waschen dran. Und das war Sklavenarbeit. Das machte nicht der Hausbesitzer, sondern das machte irgendein Knecht. Und indem Jesus jetzt seinen Jüngern die Füße wascht, zeigt er ihnen: Ich handle an euch wie ein Knecht. Meine Liebe ist so groß, dass ich euch diene, wie ein Knecht seinem Herrn dient. Das ist das Zeichen, das Symbol, was er hier setzt. Warum ist sowas nötig? Warum muss er so eine Zeichen setzen? Weil wir es schwer verstehen, dass Gott uns liebt. Und da wollen wir heute mal drüber nachdenken. Es gibt nämlich Hindernisse, die verhindern, dass ich die Liebe Gottes so empfange, wie Gott das eigentlich möchte. Und zwei davon schauen wir uns einmal näher an. Das erste Verstehenshindernis, was ich mit euch besprechen möchte, ist, dass wir eben nur menschliche Liebe kennen. Klar, was sollen wir auch anderes kennen? Ja, wir sind von Menschen umgeben und die lieben uns und wir lieben sie zurück, wenn es gut läuft. Und das ist das Einzige, was wir kennen, menschliche Liebe. Nun ist es aber so, dass menschliche Liebe immer auf einem Tauschhandel basiert. Alle menschliche Liebe, so gut sie auch ist und wertvoll sie ist, basiert immer auf einem Tauschhandel. Das heißt, ich gebe einer Person etwas, Liebe, Sicherheit, Anerkennung, ja, ich teile mit ihr oder mit ihm Freude und ich erhalte etwas dafür zurück. Und das ist durchaus auch an Bedingungen geknüpft. Also denken wir mal an die Ehe, ja? Stellt euch mal eine gute Ehe vor. Eigentlich eine super Sache, aber es sind eben auch Bedingungen mit im Spiel, ganz klar. Wenn der eine Ehepartner sagt, so, ich suche mir jetzt einen anderen oder eine andere, dann ist die Ehe vorbei. Also die Bedingung ist zum Beispiel, dass man sich treu ist. Und davor gibt es ja auch noch viele andere Bedingungen, die man stellt. Oder Eltern-Kind-Beziehung, das ist ja eigentlich eine ganz enge Bindung, aber es gibt Situationen, wo Kinder zu ihren Eltern sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Du machst mich kaputt oder ihr macht mich kaputt. Ich möchte jetzt die Beziehung abbrechen oder auf ein Minimum reduzieren. Es gibt es. Und es zeigt ja, dass auch solche Beziehungen auf Bedingungen geknüpft sind. Da wurden Bedingungen nicht erfüllt und deswegen wird die Beziehung runtergefahren. Das hat seinen Grund, einen guten Grund, nämlich wir Menschen haben Bedürfnisse. Jeder von uns hat Bedürfnisse. Wir wollen auch selber geliebt werden. Es ist nicht so, dass wir einfach nur lieben können, sondern wir brauchen auch etwas vom anderen. Und deswegen können wir gar nicht, selbst wenn wir das theoretisch wollten, wir können gar nicht bedingungslose Liebesbeziehung eingehen. Ja, wir können gar nicht zu unseren Kindern sagen, ganz egal, was ihr macht, ich oder wir lieben euch immer. Ja, völlig egal. Das können wir nicht von unserer Seele her. Ja, wir brauchen auch ein Feedback, wir brauchen ein bisschen Vertrauen, wir brauchen ein Entgegenkommen. Das ist notwendig. Wir haben Defizite, wir haben Bedürfnisse und darum hat unsere Liebe auch immer Bedingungen. Und hier setzt Jesus mit der Fußwaschung an und zeigt, dass die Liebe Gottes gerade keine Bedingung hat. Es ist keine menschliche Liebe, die auf einen Tauschhandel basiert, sondern es ist bedingungslose Liebe, die einseitig von Gott ausgeht. Er tut hier nämlich die Arbeit eines Knechtes. Er tut das, was ein Knecht zu seinem Herrn tut. Und das ist quasi die einzige Beziehung, wo es keine Bedingungen gibt. Ja, der Knecht stellt an seinen Herrn keine Bedingungen. Sagt nicht, habt ihr heute die Füße gewascht, aber morgen, ja, da bist du dran, dann wechseln wir mal. Ja, so ein bisschen Abwechslung, ich mache fünfmal, du machst einmal, aber so ein bisschen Bedingungen brauchen wir schon. Das gibt's nicht, ja, in einer Herr-Sklaven-Beziehung, sondern der Sklave, der Knecht, der macht, der dient seinem Herrn ohne jegliche Bedingung. Und darum nimmt Jesus dieses Zeichen, diese Knechtsarbeit tut er, weil er sagen möchte, die Liebe des Vaters, meine Liebe zu euch, die fordert von euch nichts. Da ist keine Gegenleistung, die ihr erbringen müsst. Das ist nicht, dass ihr irgendetwas tun müsst, damit ich euch lieb habe, sondern ich liebe euch bedingungslos. Eine solche Liebe anzunehmen, das fällt uns schwer, bedingungslose Liebe anzunehmen. Wir sind ja darauf auch gepolt, dass wir immer sagen, okay, ich muss auch was zurückgeben. Aber wir sollen die Liebe Gottes annehmen, bedingungslos, als Geschenk. Ja? Einmal kennen wir das nicht vom Menschlichen her und es fällt uns auch schwer, weil wir immer denken, ah, ich muss was zurückgeben. Ja, es fällt uns ja schon zwischenmenschlich schwer, wenn mir der eine da was schenkt. Ich will ihm was zurückschenken irgendwie. Aber wir dürfen die Liebe Gottes annehmen, denn sie ist bedingungslos. Und wir dürfen und wir können sie auch nur annehmen, ohne Gott etwas zurückzugeben. Denn Gott braucht ja gar nichts von uns. Das ist auch der Grund, warum er uns bedingungslos etwas schenken kann. Weil Gott in sich selber ruht. Der dreieinige Gott bedarf von uns nichts. Da ist der Vater, der den Sohn liebt. Der Sohn liebt den Vater und der Heilige Geist. Die verbindende Liebe zwischen den beiden. Da ist Freude, da ist Leben, da ist Liebe. Da ist kein Mangel, den wir in irgendeiner Weise ausfüllen könnten und ihm irgendetwas geben können. Und darum schenkt uns Gott seine Liebe bedingungslos. Seine Liebe fließt bedingungslos zu uns über. Aber es fällt uns eben schwer, das anzunehmen. Und wir sehen das ja auch hier in unserem Text, ja, was wie Petrus damit zu ringen hat, das zu akzeptieren. Ich lese euch nochmal die Verse 6 und 8 vor. Da kommt es zu einem Dialog zwischen Jesus und Petrus. Vers 6. Als Jesus zu Simon Petrus kam, da sagte der, du Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich tue, das kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus widersetzte sich, niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Wir merken ja, wie Petrus das gar nicht annehmen kann. Der denkt sich, nee, das geht nicht. Was machen wir hier? Ja, du bist der heilige Gott, der Herr, mein Meister. Ja, du kannst dich hier nicht hinknien und mir die Füße waschen. Ich bin ein Sünder. Das passt einfach nicht zusammen. Das kommt mit seinem Selbstbild überhaupt nicht überein. Und da haben wir das zweite große Hindernis, um die Liebe Gottes zu verstehen, nämlich das Selbstbild, was wir von uns selber haben. Jeder von uns, der hier sitzt, hat ein Bild von sich selber, so wie er sich selber sieht und ja, wie er auch von anderen gesehen wird oder denkt, er wird von anderen gesehen. Das hat sich so konstruiert, ja, man hat sich selber konstruiert, aber es wurde auch konstruiert durch Kindheitserlebnisse oder durch sonstige Erfahrungen, die man so gemacht hat in seinem Leben. Und dann ist da so ein Bild. Und das ist oft ein Hindernis, um die Liebe Gottes wirklich zu erfahren. Denn nicht selten ist dieses Bild auch negativ geprägt. Zum Beispiel, keiner mag mich. Keiner schätzt mich wert. Das ist so ein Bild, das hat sich vielleicht eingebrannt vor 30 Jahren oder so, weil meine Mama immer nur was von mir wollte, aber mich nie in den Arm genommen hat. Ich vereinfache das jetzt klischeehaft, ja. Und dieses Bild hat sich festgesetzt. Und wenn jetzt die Liebe Gottes zu mir kommt, ich kann sie nicht annehmen, weil ich sofort denke, nee, das geht's gar nicht, das gibt's gar nicht. Ja? Ich bin nicht geliebt, ich werde nicht wertgeschätzt, nicht von meinen Eltern und nicht von Gott. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht so offen direkt sagen würden, es ist so intuitiv drinne. Das Selbstbild muss auch gar nicht immer so exklusiv negativ sein. Es gibt auch andere Selbstbilder, die vielleicht von der Gesellschaft sogar positiv bewertet werden würden, aber die uns trotzdem hindern, die Liebe Gottes anzunehmen. Ich bin hier ein selbstgemachter Mann. Ich brauche keine Hilfe von niemandem. Ich habe hier das alles selber mir erarbeitet. Es ist meine Leistung. Da sagt die Gesellschaft, oh toll, selbstbewusst. Das Problem ist, dass ich mit so einer Haltung mich Gott nicht öffne. Dass ich niemals zu Gott komme und sage, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Liebe. Das wäre auch so ein Selbstbild, was uns hindert, die Liebe Gottes anzunehmen. Problem ist, dass wir dieses Selbstbild festhalten, dass es tief in uns verwurzelt ist und dass wir es auch immer irgendwie bestätigen. Und dann kommt sowas raus, wie hier zwischen Petrus und Jesus, ja, wo man die Gelegenheit hat und wo Gott dir dienen möchte und wo Gott dir zeigen möchte, wie bedingungslos er dir liebt und du diskutierst und sagst, nein, nein, ich nicht, ne, das geht nicht, ich kann es nicht, ich bin nicht derjenige, den du liebst. Und darum ist es wichtig, wenn wir die Liebe Gottes erfahren wollen, dass wir solche Selbstbilder, so ein Selbstbild, was du hast, durchschauen. Erstmal einfach nur, dass wir sehen, da ist sowas, ja, da ist mein Problem, Liebe und Gnade anzunehmen. Wenn du das für dich erkennen kannst, dann bist du schon einen ordentlichen Schritt weiter. Ja, wenn du sagst, das ist mein Selbstbild, weil in dem Moment, wo du sagst, das ist mein Selbstbild, sagst du ja auch, das bin nicht ich selbst, sondern das ist ein Bild, was ich von mir gemacht habe, beziehungsweise was sich so im Laufe des Lebens in mir gebildet hat. Das ist aber nicht die Wahrheit. Ja? Das hat sich konstruiert durch irgendwas, zum Beispiel, dass mein Papa immer gesagt hat, du musst leisten, leisten, leisten und Liebe fiel hinten runter. Ja? Und jetzt kann ich mir überlegen, wenn ich weiß, dass das ein Selbstbild ist, was konstruiert wurde durch das Verhalten meines Vaters, ja? Nur mal als Beispiel, kann ich mir überlegen, will ich meinen irdischen Vater glauben, ja? Der ein Mensch war, der selber Probleme hatte, der selber dieses negative Selbstbild hat und der das einfach nur unreflektiert rübergebracht hat in unsere Beziehung? Oder will ich hier dem heiligen Gott glauben, ja? Dem Vater des Lebens, dem Vater der Liebe, ja? Der in seinem Wort an mehreren Stellen schreibt, dass ich sein geliebtes Kind bin. Ja? Wer hat hier mehr Ahnung? Mein weltlicher Vater mit all seinen Fehlern oder mein himmlischer Vater in seiner unendlichen Weisheit? Wenn wir merken, dass es ein Selbstbild ist, sind wir einen Schritt weiter, weil wir können dieses Selbstbild auch mit Jesus bearbeiten. Und Jesus kann es uns erneuern. Er kann unser Selbstbild erneuern, sodass die Liebe Gottes zu uns fließen kann. Und dann verstehen wir immer mehr, dass wir geliebte Kinder sind. Und je mehr wir das verstehen und sich unser Selbstbild ändert, desto offener sind wir auch, die Liebe Gottes ganz alltäglich zu erfahren, in Kleinigkeiten spüren wir dann die Liebe Gottes, weil wir wissen, wir sind ein geliebtes Kind Gottes. Wie steht's da jetzt bei dir persönlich in dieser Frage? Ja? Wie weit bist du da, die Liebe Gottes erfahren zu haben? Dafür gibt es einen Test. Momentan gibt's ja immer diese hier Stäbchentests, ne, ab in die Nase und dann raufträufeln und dann beten, oh, bitte kein falscher Strich, ja, dass das jetzt ausgerechnet bei mir hoch geht. Ne? Das heißt ja, 5% gehen so hoch, bitte jetzt nicht. Es gibt auch einen Test für die Frage, ob du die Liebe Gottes empfängst. Und zwar nennt das Jesus hier in den Versen 12 bis 14. Es ist die Frage, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Vers 12, zweiter Teil, da sagt er zu seinen Jüngern, nachdem er die Fußwaschung durchgeführt hat, begreift ihr, was ich eben getan habe? Fragte er sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Begreift ihr, was ich eben gemacht habe? Begreifst du, dass Jesus dich liebt? Das fragt er dich. Und er sagt, wenn das so ist, wenn du das verstanden hast, dann wirst du deine Brüder und deine Schwestern lieben. Dann wirst du genau das tun, was ich an dir getan habe. Also, dass ich dich liebe, diese Liebe wirst du weitergeben an deine Geschwister. Und es ist ein Test, ein Lackmustest, ob die Liebe Gottes zu mir fließt. Nicht um mich abzuurteilen oder so, ja, sondern um eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, ja, und zu fragen, wie sieht's aus in meinem geistlichen Leben? Ja? Ist da die Liebe Gottes wirklich in meinem Herzen so viel, dass ich sie auch weitergeben kann? Oder ist da eigentlich Leere in meinem Herzen? Und ich kann an meine Mitmenschen diese Liebe gar nicht weitergeben. Das ist kein Grund, sich zu verurteilen, sondern es ist ein Grund, einmal tiefer zu bohren und zu fragen, wie kann ich denn die Liebe Gottes mehr erfahren? Liebe fließt. Es ist nicht so, dass Gott dir die Liebe gibt in Form eines festen Goldklumpens, den ich dann unter mein Gewand tue und verstecke und niemandem zeige. Das ist kein richtiges Bild, sondern ein richtiges Bild wäre, dass die Liebe Gottes fließt. Die Liebe Gottes kommt von oben zu mir in meinem Herzen. Sie fließt weiter zu meinen Glaubensgeschwistern. Glaubensgeschwister, nehmen sie auf, geben sie mir zurück. Sie fließt zurück zu Gott in Form von Anbetung und heiligem Leben. So läuft die Liebe Gottes. Sie zirkuliert rum. Und das ist wichtig, dass wir das wissen und dass wir auch ehrlich zueinander oder ehrlich zu uns selbst sind, wenn das nicht der Fall ist. Denn wenn die Liebe nicht zirkuliert, wenn ich meine die Liebe zu meinen Mitmenschen nicht weitergeben kann, ja, dann habe ich noch nicht so verstanden, wie ich verstanden hätte können. Ja, ich kann noch tiefer eintauchen in die Liebe Gottes. Ich habe verstanden, darum verhalte ich mich anders. Ich liebe meine Geschwister. Wenn ich mich nicht anders verhalte, wenn sich da nichts Positives ändert, dann habe ich auch noch nicht so verstanden, wie Gott möchte, dass ich die Liebe Gottes verstehe. Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Ebenen des Verstehens. Verstehen ist nicht gleich verstehen. Wir haben da angefangen mit dieser physikalischen Formel. Es ist so, eigentlich total egal, ob wir es verstehen oder nicht. Ja, was er da ausdrücken möchte, der Einstein, das ist so oder es ist nicht so, es ist egal. Aber dass Gott mich liebt, dass du das verstehst, das ist nicht egal, sondern das wird dein Leben prägen und zwar enorm. Das wird die Art und Weise prägen, wie du selber lebst, wie du mit anderen zusammenlebst, auch wie du Gott dienen kannst, das ist fundamental. Und darum sollten wir immer versuchen, zu einem schrittweise größeren Verstehen dieser Liebe zu kommen. Es ist nicht eine einmalige Sache, die man einmal abhakt, sondern das ist ein Prozess, der immer weitergehen soll. Wir haben uns zwei Hindernisse heute angeschaut. Ich möchte das nochmal kurz wiederholen, die wir beachten sollten, ja, wo wir aufpassen sollten, wenn sie die Liebe Gottes blockieren. Das ist zunächst einmal das Verständnis, dass wir nur menschliche Liebe kennen. Ja, wir sind immer im Hinterkopf spielt immer mit, ich kenne nur menschliche Liebe und deswegen denke ich, dass Gott mich behandelt wie ein Mensch. Ja, das heißt mit Bedingungen, ich muss etwas tun und wenn ich nicht würdig bin, dann darf ich nicht zu Gott kommen. Dieses Verständnis müssen wir ablegen, damit wir die bedingungslose Liebe Gottes erfahren und verstehen. Und dann ist da die Sache mit unserem Selbstbild, ja, was uns geprägt hat, dass wir einfach denken, ich bin nicht liebenswürdig, ja, keiner mag mich oder ich brauche auch keinen. So ein Selbstbild kann sehr hinderlich sein, um Gottes Gnade zu erfahren. Was auch wichtig ist, dass wir uns nichts vormachen, sondern dass wir kontrollieren, ja, ob diese Liebe Gottes wirklich zu unseren Mitmenschen hinüberschwappt, ja, oder ob wir nur sagen, ich habe es verstanden, aber in Wirklichkeit zeigt sich davon in meinem täglichen Leben nichts. Das ist die Ergebniskontrolle, wie ich andere liebe, andere wertschätze. Wir wollen uns die Liebe Gottes noch einmal vor Augen führen in dieser Zeichenhandlung des Abendmahls. Jesus hat sich für mich dahingegeben, er ist am Kreuz gestorben für meine Sünden. Das ist das ultimative, die größte Liebestat, die jemals geschehen ist. Er hat für uns die Hölle durchlebt, damit für uns der Himmel offen steht. Und diese große Liebe wollen wir uns jetzt im Abendmahl verinnerlichen, damit wir immer tiefer verstehen. Amen. Wir wollen uns einstimmen auf das Abendmahl, indem wir das Lied singen, Du bist ein wunderbarer Hirt. Jesus spricht zu seinen Jüngern, mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Indem wir das Abendmahl nehmen, bekennen wir, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wir bekennen, dass wir ein Kind Gottes sind und dass wir diese Liebe empfangen haben. Das ist ein Bekenntnis, was unglaublich wichtig und zentral ist. Und das sollte man nicht einfach so geben, ohne das auch wirklich für sich geprüft und bejaht zu haben. Darum ist die Bitte, dass nur derjenige am Abendmahl teilnimmt, der das auch für sich so bejaht hat. Wenn das bei dir, bei Ihnen noch nicht der Fall ist, ist überhaupt kein Problem, dann geben Sie den Austeilern ein kurzes Zeichen, dass Sie nicht teilnehmen wollen. Die Bibel mahnt diesbezüglich. Sie sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte hören, bitte steht dazu auf. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Brot des Lebens für uns geworden bist. Wir sind mit dem Hunger unserer Seele zu dir gekommen und wir haben gespürt, dass wir bei dir satt werden können, dass du uns seelische Nahrung gibst und den Hunger und Durst unserer Seele stillst. Dafür loben und preisen wir dich und wir danken dir, dass du nun gegenwärtig bist und wir in deiner Gegenwart dieses Abendmahl feiern. Amen. Lass uns aufstehen zu den Einsetzungsworten für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, er verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Weinstock bist, dass wir wie eine Rebe an dir dran sind, mit dir verbunden sind und dass deine Liebe und deine Kraft zu uns strömt, damit wir Frucht bringen können, damit wir die Liebe, die du uns zeigst, auch anderen zeigen können. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass diese Liebe und diese Kraft fließen, damit wir ein Zeugnis für dich in dieser Welt sein dürfen. Amen. Wir wollen ein letztes Lied gemeinsam miteinander singen und das heißt Gnädiger Gott. Und dazu stehen wir auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen Platz. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche natürlich, aber auch gesegnete 3 Wochen. So lange sehen wir uns wahrscheinlich nicht. Und dann in neuer Frische natürlich.